Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte.
Ja, herzlich willkommen bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Heute geht es um das Thema Brasilien, um die Olympischen Spiele, die zurzeit stattfinden, und zwar seit 5. August, also seit 3 Tagen. Seit 5. August 2016 sind fast 12.000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in Rio de Janeiro versammelt, um im Rahmen der Olympischen Sommerspiele anzutreten. 2009, als Rio die Spiele erhielt, versprachen die Verantwortlichen eine sichere Stadt für alle. Was wurde aus diesem Versprechen? Sicherheit bedeutet für die Verantwortlichen in Brasilien erfahrungsgemäß zuerst einmal ein hartes Durchgreifen der Polizei, aber auch der Armee in den Favelas, also in den armen Vierteln der Städte. Alleine im Staat Rio de Janeiro sind im Zeitraum 2008 bis 2015 bei Polizeieinsätzen rund 8.000 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um junge, schwarze Männer. In dieser Sendung gehen wir also der Frage nach, was bedeuten die Olympischen Spiele vor diesem Hintergrund für die Sicherheit der Menschen in Rio tatsächlich? Wir beschäftigen uns außerdem mit der Frage, wie sich die Olympischen Spiele insgesamt auf die Menschenrechtslage in Brasilien auswirken. Dazu werde ich sprechen mit Martin Walter, der sich in unserer Gruppe 8 um das Brasilien-Netzwerk kümmert. Der hat einen Bericht dazu gelesen und kennt sich ganz gut aus. Wie immer haben wir nach diesem Interview, das sehr lange dauern wird, auch noch aktuelle Meldungen. Heute ist es ein ausführlicher Bericht zur Situation in der Türkei und dann noch ein Veranstaltungshinweis. Zuerst spielen wir kurz Musik. Nach der Musik starte ich, wie gesagt, sofort mit dem Interview mit Martin, der uns erzählt, wie die Lage in Brasilien ist. Ja, Brasilien.
Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Hallo Martin, die Olympischen Spiele sind da. Die Veranstalter haben gesagt, dass es mehr Sicherheit für alle bringt. Sind die Olympischen Spiele jetzt wirklich eine gute Nachricht für die Menschenrechte?
Also aus Sicht von Amnesty muss man sagen, sind die Olympischen Spiele ein Risiko für die Menschenrechte, eine Gefahr eigentlich für die Menschenrechte.
Und wie kommt Amnesty zu dieser Einschätzung?
Einerseits haben wir natürlich die Erfahrungswerte mit anderen Sportgroßereignissen aus der Vergangenheit, mit Peking 2008 zum Beispiel. Wir haben auch gearbeitet zur FIFA-Fußball-WM 2014, zu den Olympischen Winterspielen in Sochi in Russland oder arbeiten auch zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In all diesen Fällen war es eigentlich so, dass mit dem Sportgroßereignis eher verbunden war, also neue Menschenrechtsverletzungen oder eine Verschlechterung einer schon bestehenden Menschenrechtssituation. Das heißt, es haben sich Menschenrechtsverletzungen verstärkt, die vorher schon gegeben waren. Und und dann gibt es ja noch die speziellen Erfahrungswerte aus Brasilien. Ich habe vorher schon die FIFA-WM 2014 erwähnt. Angefangen haben unsere Erfahrungen aber mit den panamerikanischen Spielen 2007. Und dann folgt eben auch die FIFA-Fußball-WM 2014.
Und wie sehen diese Erfahrungswerte aus?
Also die Erfahrungswerte schauen so aus, dass die brasilianischen Behörden ganz einfach die Sicherheit gewährleisten wollen, wie sie sagen. Deswegen kommt es zu massiven Einsätzen von Polizei und Militär in den Favelas, also in den armen Vierteln von Rio. Zum Beispiel auch 2007 bei den panamerikanischen Spielen, die eben auch in Rio stattgefunden haben. Damals ist Militär im großen Stil in den Complexo do Alemão eingerückt. Der Complexo do Alemão ist eine Zusammenballung von Favelas, von armen Siedlungen in Rio. Es kam da eben zu einer großen Operation, gemeinsam mit der Polizei, vom Militär. Und bei dieser großen Operation im Complexo do Alemão sind 2007 19 Bewohnerinnen und Bewohner gestorben. Man nennt das heute in Rio in der Bevölkerung noch die Chacina do Pan, die Pan-Tötungen auf Deutsch. Offiziell sagt man auch dazu das Massaker von Complexo do Alemão. Es gab dann in der Folge unabhängige Untersuchungen der Menschenrechtskommission der Strafverteidiger von Rio und ebenso von einem Sekretariat für Menschenrechte der brasilianischen Regierung. Diese Untersuchungen haben deutliche Hinweise gefunden auf außergerichtliche Exekutionen. Von der Gesamtzahl her der Toten durch Polizeiaktivitäten 2007 schaut so aus, dass es 2007 insgesamt 1330 Tote durch die Polizei gab im Staat Rio, im Vergleich zu 1063 im Jahr davor, also im Jahr 2006. Also ein deutlicher Anstieg von Todesfällen. Ja, und das Bild ist ähnlich dann während der Fußball-WM 2014. Auch hier gab es viele Polizeieinsätze in den Favelas und viele Tote. Laut einer offiziellen Statistik vom Institut für öffentliche Sicherheit in Brasilien ist im Jahr 2014 in Rio, in der Stadt, die Zahl der Todesfälle bei Polizeieinsätzen um 39,4% gestiegen. In absoluten Zahlen von 416 Toten im Jahr 2013 auf 560 im Jahr 2014. Dazu muss man sagen, 2013 mit 416 Toten durch Polizeieinsätze, muss man sagen, verhältnismäßig niedrige Zahl im langjährigen Vergleich für die Verhältnisse in Rio. Aber wir sehen bei der FIFA-WM dann wieder einen deutlichen Anstieg und dieser deutliche Anstieg der Toten in dieser Statistik, der setzt sich auch fort im Jahr 2015. Das ist auch verbunden mit dem Phänomen, dass die Einsatzkräfte, Polizei, Militär dann in den Favelas auch bleiben und ihre Präsenz dort auch aufrecht erhalten. Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, es gibt doch deutliche Hinweise, dass die massiven Polizeieinsätze rund um diese Großereignisse in Rio immer auch etwas zu den Todesfällen und zu Tötungen durch die Polizei beitragen. Stimmt. Man liest jetzt vielleicht in einem Amnesty-Bericht jetzt keine wissenschaftliche, kriminalsoziologische Untersuchung über diesen Zusammenhang oder einen eindeutigen Beleg, dass das jetzt nicht auch Korrelationen vielleicht sind. Aber das ist doch so weit, dass man sagen kann, es gibt aufgrund dieser Erfahrungswerte die begründete Befürchtung, dass es hier einen Zusammenhang gibt und dass sich das bei Olympia jetzt auch wieder wiederholt. Es hat ja auch was damit zu tun, wie die Polizei oder das Militär vorgehen in Rio. Und da werden wir dann sicher auch noch drüber reden heute.
Mhm. Jetzt laufen die Spiele bereits. Was kannst du jetzt berichten? Haben die brasilianischen Behörden im Vorfeld vielleicht Erfahrungen aus der Vergangenheit Lehren gezogen?
Also im Prinzip hat sich die Herangehensweise der Verantwortlichen nicht viel geändert. Wenn man sich die Webseite der Olympischen Spiele anschaut, dann liest man da, es hat eingehende Untersuchungen gegeben der Sicherheitslage, Untersuchungen unter Beteiligung von internationalen Sicherheitsberatungsfirmen. Da heißt es dann, die Spiele sollen ein Katalysator für Entwicklung sein. Und es ist auch die Rede interessanterweise von einem Teil eines Prozesses, der von den Panamerikanischen Spielen über die FIFA-WM 2014 reicht. Und dann heißt es noch am Ende, die Bevölkerung profitiert bereits von den polizeilichen Aktivitäten. Also man liest auch schon heraus, es geht konkret doch auch wieder um eine Sicherheitsstrategie einer massiven Präsenz von Polizei und Militär in den Favelas. José Mariano Beltrame, der Sekretär für öffentliche Sicherheit im Staat Rio, der hat vor den Olympischen Spielen gesagt, es ist geplant, etwa 65.000 Polizistinnen und Polizisten und 20.000 Soldaten zum Einsatz zu bringen in Rio. Ganz so viele sind es jetzt vermutlich nicht, aber es ist trotzdem wieder eine riesengroße Sicherheitsoperation. Und der Schwerpunkt, der Fokus, das sind wieder die Favelas, die armen Viertel. Es ist Militär jetzt in 6 Favelas im Einsatz und soll insbesondere auch die Zugänge zu diesen Favelas militärisch sichern, also wie man quasi Feindesland vielleicht bewacht oder abschirmt. Mhm. Und um jetzt zu den aktuellen Zahlen zu kommen, leider beginnt sich diese Strategie auch diesmal wieder in der Statistik des Instituts für öffentliche Sicherheit wiederzuspiegeln. 2016 hat eigentlich verhältnismäßig ruhig begonnen. Das ist halt immer alles relativ, wenn man von Hunderten oder Toten spricht durch Polizeieinsätze. Mhm. Allerdings seit dem Frühjahr sehen wir dann auch wirklich wieder einen dramatischen Anstieg von Tötungen durch die Polizei in Rio. Das beginnt so im März und April mit deutlich steigenden Zahlen, auch gegenüber dem Vorjahr. Im Mai haben wir bereits wieder 40 Todesfälle in der Stadt und 84 im Staat Rio. Im Staat ist das ein Anstieg von 135% im Vergleich zu 2015, also zum Vorjahr. Mhm. In der Stadt von 90%. Im Juni haben wir in der Stadt 49 Tote durch Polizeieinsätze, laut offizieller Statistik. Und auch im Juli haben wir schon Zahlen, und zwar dank einer App, die Amnesty entwickelt hat, die im Kreuzfeuer heißt, wo die Menschen selber Fälle melden können. Mhm. Demnach 51 Tote auch schon wieder im Juli. Also wir haben wieder diesen traurigen Trend, dass während des Sportgroßereignisses die Zahl der Toten durch Polizei und Militär steigt in Rio. Okay.
Como é que eu vou viver em um país onde podem todos sofrem dizendo ser infeliz? Falta seu presidente, o que é que você diz? O que é que você diz? Aqui falam de pobreza dizendo não ter liberdade. Aqui falam em miséria, falam em rebelião. Aqui falam de assassina, fome, seca, invasão. E o povo protestando pelo bem desse país. Por favor, sua presidente, o que é que você diz? What? Mr. President. What? Mr. President. Mr. President. What? Mr. President. What? Mr. President. What? Mr. President. Mr. President. What? Mr. President. Povo protestando pelo bem desse país. Por favor, sua presidente, o que é que
ficando assustado. Tem sequestro, tem protesto, manifesto, arrastão. Está faltando honestidade, segurança ao cidadão. Ao cidadão, povo protestando pelo bem nesse país. Por favor, só presidente, o que é que você que diz? É? What, Mr. President? What, Mr. President? Huh? Mr. President? What, Mr. President? Mr. President? What, Mr. President? Huh? Mr. President? Huh? Mr. President? Tudo acontece, a gente nunca se imagina. Tem avião da FAB transportável cocaína. Violência, fuga, tráfico é normal. Até mato paciente. Liberado hospital. Estão roubando na floresta, cortando os animais. Tem comércio de madeira até os índios pra ter em paz. Se é peste, se é vacas, o que é que vou fazer? Vou vir morar na floresta pra tentar sobreviver. Povo protestando pelo bem deste país. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? Povo protestando pelo bem deste país. Por favor, sua presidenta, o que é que você diz? What, Mr. President? 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 Mr. President? What, Mr. President? What, Mr. President? What, Mr. President?
Ja, willkommen zurück zu Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Wir hören ein Interview mit Martin Walter, das ich geführt habe, und es geht um die Olympischen Spiele in Brasilien und um die Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen worden sind und die wohl in den meisten Fällen gegen die Menschenrechte verstoßen bzw. die Menschenrechtssituation vor Ort verschärfen.
Warum gibt es so viele Tote? Ist Rio ein gewalttätiges Pflaster generell?
Ja, das ist Rio selbstverständlich. Das sind brasilianische Großstädte im Allgemeinen. Es gibt eine sehr hohe Rate an Gewaltverbrechen und Morden. Die Favelas werden teilweise von kriminellen Gangs natürlich und von Drogenhändlern kontrolliert. Ein besonderes Phänomen sind auch die sogenannten Milicias. Das sind Gruppen, die aus ehemaligen Polizisten, anderen Exekutivbeamtinnen und Beamten bestehen und die dann sozusagen auf die Seite des Gangwesens und der organisierten Kriminalität gewechselt sind. Es ist gefährlich in den Favelas. Ich habe auch auf der Webseite von Amnesty einen Bericht gelesen von einer Researcherin, die da auch durchgefahren ist durch den Komplex Sudo Alemão, den habe ich vorher schon erwähnt, im Zusammenhang mit diesen Pan-Tötungen. Mhm. Und die halt berichtet, ja, wenn man da durchfährt, also ihr Eindruck war, an jeder Ecke sitzt ein Jugendlicher mit einer Waffe in der Hand und bewacht sozusagen die Gasse und das Territorium einer kriminellen Bande. Also man muss sich da nichts vormachen. Natürlich ist das ein sehr schwieriges Feld, in dem auch die Sicherheitsbehörden und die Exekutive tätig ist. Das Ganze ist natürlich bedingt auch durch die soziale und ökonomische Situation in Brasilien, die große soziale Ungleichheit. Wir haben eine sehr, sehr ungleiche Vermögensverteilung in Brasilien, das ist ganz extrem. Es gibt nach wie vor, auch wenn es jetzt eine ziemlich schlimme Wirtschaftskrise gibt, eine durchaus sehr wohlhabende Ober- und obere Mittelschicht. Die Menschen in den Favelas allerdings sind bettelarm und leben also teilweise wirklich in Hütten unter schlimmsten auch Verhältnissen und dabei gibt es auch ein ethnisches Muster, kann man sagen. Die Menschen in Favelas sind eben eher die Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe, Menschen mit afrikanischer Herkunft, Afro-Brasilianerinnen und Afro-Brasilianer. Und diese Menschen sind es auch, die am meisten von der Polizeigewalt dann betroffen sind.
Gibt es da Statistiken?
Ja, es gibt eine interessante Auswertung von Amnesty. Amnesty hat sich die Statistiken zwischen 2010 und 2013 angeschaut und hat die Daten der Opfer ausgewertet. Das Ergebnis: 99,5% der Leute, die durch die Polizei umgekommen sind, 99,5% sind Männer, 79% waren Afro-Brasilianer. Also die Schwarzen, die ganz überwiegend betroffen sind. Und auch nicht uninteressant, 75% waren junge Leute zwischen 15 und 29 Jahren. Das ist auch der Grund oder ein Grund, warum eine aktuelle Kampagne von Amnesty, die es jetzt weltweit fährt, heißt No Violence has no place in these games und dann sozusagen der Claim Young, Black, Alive, so wie man es sich wünschen würde.
Okay. Also sind die sozialen Probleme und die Kriminalität allein verantwortlich für die blutige Bilanz?
Nein, das kann man jetzt so auch nicht sagen. Die brasilianischen Behörden tragen, ich habe es schon angedeutet, schon eine erhebliche Mitverantwortung. Es gibt eklatante Missstände bei den Einsätzen der Polizei und des Militärs. Die werden auch immer wieder von Amnesty aufgezeigt. Ich werde dann auch gleich ein paar konkrete Beispiele bringen, damit wir nicht nur von Statistik reden. Ich möchte dann auch die Dinge veranschaulichen. Aber warum ist das so? Nun, nach Meinung von Amnesty fehlen bei den Sicherheitsbehörden klare Regeln und es fehlt ein wirkliches Training für den Waffengebrauch der Einsatzkräfte. Außerdem fehlt es an Verantwortlichkeit. Wir lesen das immer wieder in unseren Berichten, dass versucht wird, Tatorte zu manipulieren. Es wird sehr viel vertuscht. Und die meisten der Polizistinnen und Polizisten, die in so exzessive Gewalt verwickelt waren, die gehen straflos aus. Es gibt regelrecht berüchtigte Bataillone der Polizei. Man hört immer wieder vor allem auch von der Militärpolizei in Rio, die wie regelrechte Killerkommandos auftreten. Dort gibt es geradezu eine Kultur der Gewalt. Generell fährt man eine sehr konfrontative Strategie nach dem Motto, zuerst schießen, dann fragen. Wie gesagt, es ist ein gefährliches Umfeld, keine Frage in den Favelas, aber das trägt natürlich aus Sicht von Amnesty nur zu einem weiteren Kreislauf der Gewalt und zu vielen Toten bei. Vieles steht auch unter dem Schlagwort immer noch eines Krieg gegen die Drogen. Wie wir, glaube ich, aus vielen Beispielen wissen, immer wenn Regierungen mit ihren inneren Problemen glauben, nicht mehr zurechtzukommen, dann erklären sie einen Krieg gegen irgendwen oder gegen die eigene Bevölkerung und das ist selten gut für die Menschenrechte. Vielleicht ist noch eine Zahl, bevor wir ins Konkrete gehen. Seit 2008 gab es bei Einsätzen in Rio durch die Polizei 8000 Tote. Also das sind halt schon Zahlen, wo man sieht, dass ja, ist schon erschütternd.
Ja, ja, du hast von konkreten Fallbeispielen gesprochen. Kannst du bitte davon erzählen?
Ja, Amnesty sammelt und ermittelt ja laufend solche Fälle. Ich bringe ein paar Beispiele. Einige stammen auch aus einem aktuellen Amnesty-Bericht mit dem Titel Violence has no place in these games. Der 28 Seiten misst und im Juni 2016 erschienen ist. Viele Informationen, über die ich heute hier rede, stammen noch aus dem Bericht. Ein Fall, den Amnesty recherchiert hat und der auch im Bericht aufscheint, ist der Fall von Vitor Santiago Borges. Das ist ein Mann, der 30 Jahre alt ist, aus dem Complexo da Mare. Das ist eben auch so eine Ansammlung von Favelas mit 140.000 Einwohnern. Der Vitor Santiago Borges, der war am Morgen des 13. Februar 2015, also wir sehen schon wieder auch zeitliche Nähe zur FIFA-WM, auf dem Heimweg, war in der Nacht mit Freunden unterwegs. Sie sind an einen Militär-Checkpoint gekommen und kontrolliert worden und auch war alles in Ordnung und sie sind durchgewunken worden, sind weitergefahren. Dann kamen sie zu einem weiteren Militär-Checkpoint und dort haben die Soldaten auf einmal ohne jegliche Vorwarnung das Feuer eröffnet auf das Auto. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Der Vitor Santiago Borges wurde sehr schwer verletzt. Er ist ins Koma gefallen, war dann 3 Monate im Krankenhaus. Es musste ihm ein Bein amputiert werden und der Vitor ist seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt. Das, was Amnesty auch noch betont im Zusammenhang mit diesem Fall, es gab bisher keine ausreichenden Ermittlungen in dieser Sache, dass man jetzt die Täter da wirklich zur Rechenschaft gezogen hätte. Ein zweiter Fall, 3 Fälle will ich kurz vorstellen, ein zweiter Fall betrifft einen Polizeieinsatz in der Favela Manguinhos am 8. und 9. September 2015. Das war ein Einsatz von Zivil- und Militärpolizei. Die Polizisten sind nicht gekennzeichnet, also quasi anonym hineingelaufen in die Favela, haben dort einen Platz gestürmt und haben ganz einfach das Feuer eröffnet. Nur waren da keine bewaffneten Gangs gerade unterwegs auf diesem Platz, sondern es waren Kinder, die Fußball gespielt haben. Und bei diesem Einsatz sind zwei Jugendliche, die dort Fußball gespielt haben, erschossen worden, im Alter von 13 und 16 Jahren. Was uns auch hier wieder die Amnesty-Berichte bestätigen, die Polizisten haben dann versucht, den Tatort zu manipulieren, mit der gängigsten Methode, die man da immer wieder liest, indem sie Waffen versucht haben zu platzieren neben die Opfer. Sie wurden allerdings von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Favela daran gehindert. Und ein dritter Fall, am 28. November 2015 sind fünf junge Afro-Brasilianer im Viertel Costa Barros unterwegs gewesen in ihrem Auto. Sie waren auf der Suche nach einem Lokal zum Abendessen. Fünf junge Männer, wie gesagt, zwischen 16 und 25 Jahren alt. Auf einmal sind sie von vier Militärpolizisten umzingelt worden, die dann aus allen Richtungen auf dieses Auto gefeuert haben. Die Polizisten haben insgesamt 111 Schüsse abgefeuert und die fünf Männer sind alle in diesem Kugelhagel ums Leben gekommen. Diese Polizisten haben angehört dem 41. Bataillon der Militärpolizei von Rio. Dieses 41. Bataillon ist wohl bekannt bei Amnesty. Amnesty hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es dort eine besonders hohe Todesrate gibt, die verursachen besonders viele Todesfälle, und es gibt starke Hinweise und Belege dafür, dass sie auch außergerichtliche Exekutionen durchführen. Auch in dem Fall haben übrigens die Polizisten wieder versucht, den Tatort zu manipulieren, um das Ganze irgendwie als Art Notwehr oder gerechtfertigte Handlung der Polizei darzustellen. Nicht viel mehr als einen Monat davor gab es übrigens einen ähnlichen Fall, wo ebenfalls ein Polizist des 41. Bataillons der Militärpolizei zwei junge Männer erschossen hat, die auf einem Motorrad unterwegs waren. Einer von den beiden hatte ein Werkzeug in der Hand und das ist offensichtlich als Bedrohung gesehen worden. Interessant ist auch die Reaktion der Vorgesetzten. Der Kommandant des 41. Bataillons, der ist suspendiert worden, zunächst einmal, nachdem es diese beiden Vorfälle gegeben hat. Aber seit April 2016 kommandiert er wieder eine Einheit, allerdings eine andere Einheit. Mhm. Also so viel zum Thema Verantwortlichkeit.
Okay, das sind jetzt die Fälle, von denen wir wissen. Aber da gibt es doch sicher noch eine hohe Dunkelziffer.
Davon müssen wir leider ausgehen, ja, dass es auch noch eine hohe Dunkelziffer gibt. Ich meine, vieles dringt einfach auch nicht aus den Favelas nach außen. Die Exekutivbeamtinnen und Beamten sind auch nicht immer als solche erkennbar oder gekennzeichnet, das haben wir auch gehört. Es kommt immer wieder auch zu Manipulationen, auch von Tatorten. Auch die Aufzeichnungen in den Polizeiakten müssen nicht immer stimmen. Es gibt bei Amnesty Belege dafür, dass immer wieder Polizeitote, nenne ich das jetzt einmal, als unter Anführungszeichen normale Morde in der Statistik auch landen. Ein Beispiel dafür ist der Fall des Eduardo de Jesus. Der Eduardo de Jesus war ein 10-jähriger Bub, der in der Favela Complexo do Alemão gelebt hat. Er ist am 2. April 2015 vor der Hütte seiner Mutter gesessen und hat mit seinem Smartphone gespielt, hat darauf gewartet, dass seine Schwester heimkommt. Gekommen ist aber nicht die Schwester, sondern die Militärpolizei, und ein Militärpolizist hat ihm aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Bewohnerinnen und Bewohner sind sofort dazugekommen zu der Szene, haben verhindert, dass die Polizisten eventuell auch noch der Mutter oder irgendjemand anderem was tun. Und sie haben auch verhindert, dass die den Tatort manipulieren, was sie da wieder versucht haben. Also sie haben versucht, da wiederum eine Waffe zu platzieren. Angeblich haben sie zur Mutter gesagt, das ist, weil er der Sohn von einem Ganoven ist. Deswegen haben sie ihn erschossen. Interessant an der Sache ist, dass es hier aber wirklich zu Konsequenzen kommt. Es gibt ein Verfahren gegen die Täter in diesem Fall. Das ist etwas Erfreuliches. Und das hat auch was damit zu tun, dass, und das ist jetzt der Lichtblick in der Tragödie, dass das Vertuschen für die Polizei immer schwieriger wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Favelas passen auf und sie haben mittlerweile alle Smartphones und mit denen kann man sehr rasch filmen, kann Beweismaterial schaffen, was früher nicht so einfach war. Ja.
Ja, willkommen zurück bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Wir haben heute als Thema Brasilien und die Olympischen Spiele, die ja gerade laufen. Ich habe mit Martin Walter gesprochen, der sich informiert hat. Vor allen Dingen sprechen wir gerade über die Polizei und die Sicherheit, die nicht unbedingt zugunsten der Bevölkerung ausfällt. Wir haben gerade gehört, dass die Bevölkerung in Brasilien mittlerweile dank Smartphones und Co. Polizeieinsätze dokumentieren kann. Das ist ganz hilfreich.
Bewohnerinnen und Bewohner dokumentieren also immer wieder, was passiert. Wie kommt Amnesty International denn sonst, also abgesehen von diesen Dokumentationen, zu seinen Informationen zu diesem Thema?
Ja, also Amnesty ist natürlich ist vor Ort auch in Rio sehr gut vertreten. Es gibt ein Büro von Amnesty in Rio, es gibt ein Büro von Amnesty Brasilien, hat dort seinen Sitz und auch ein regionales Büro, also ein Hub ist auch in Brasilien angesiedelt von Amnesty. Also da arbeiten auch Brasilianerinnen und Brasilianer für Amnesty und Experten vor Ort und beschäftigen sich mit der Situation. Natürlich geht Amnesty auch her und wertet Medien und Statistiken aus. Das ist eh klar, macht jegliche Art von Research-Arbeit. Bei den Statistiken habe ich zum Beispiel schon erwähnt, diese Statistiken des Instituts für öffentliche Sicherheit, wo es eben diese jährlichen Todeszahlen durch Polizeieinsätze gibt. Und, du hast es vorher schon gesagt und ich habe es auch schon gesagt, die Bewohnerinnen und Bewohner werden auch immer wichtiger als Quellen. Leute wie zum Beispiel auch der Raul Santiago, ein Mann, der eine Initiative gegründet hat, die mit Smartphones das Vorgehen der Polizei dokumentiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, das also zu filmen und zu verbreiten. Oder ein Mann wie der Delay aus der Favela Acari, Es ist ein Mann, der auch regelmäßig über Menschenrechtsverletzungen berichtet. Er wird allerdings vom 41. Bataillon der Militärpolizei, da haben wir sie wieder, bedroht, weil er da so aktiv ist, und sie sagen ihm, er soll aufhören, mit diesen Menschenrechtsleuten zu reden. Und sie haben ihm auch schon mitgeteilt, ja, man wird beim nächsten Einsatz nicht nett zu ihm sein und sie könnten kommen und ihn sich holen. Also ganz wichtig auch, denke ich, dass man schaut, dass diese Menschenrechtsverteidiger auch einen Schutz bekommen, einen guten. Ja, und ein ganz spannendes Projekt gibt es zurzeit, so was jetzt auch im Zusammenhang mit Rio 2016 vorgestellt wird. Es ist eine App, die Amnesty entwickelt hat. Solche Anwendungen werden in der Menschenrechtsarbeit immer wichtiger. Die App heißt Im Kreuzfeuer oder Fogo Cruzado auf Portugiesisch, Brasilianisch. Und das ist eine App, mit Hilfe derer die Benutzerinnen und Benutzer Schießereien und Todesopfer durch Schießereien melden können. Im Juli, wie gesagt, ist das schon zum Einsatz gekommen. Da hat diese App in Rio 756 Schießereien gemeldet und eben 51 Todesopfer durch die Polizei. Diese Meldungen werden dann auch auf einer interaktiven Karte visualisiert. Das kann man sich auch anschauen im Internet unter www.fogocruzado, also Fogo, wie man es spricht, und Cruzado, C wie Cäsar, R wie Richard, U wie Ulrich, Z wie Zeppelin, A wie Anton, D wie Dora und O wie Otto, fogocruzado.org.br. Ja. Diese App wurde übrigens bereits 35.000 Mal heruntergeladen.
Wir haben jetzt sehr viel über das große Thema Polizeigewalt gesprochen. Das ist natürlich das Thema in unserer Sendung und auch von der Amnesty International Kampagne zu Rio. Welche Auswirkungen haben die Spiele denn noch auf die Menschenrechte, abgesehen davon?
Ja, man muss auch über andere Auswirkungen natürlich auch sprechen. Wie fast immer eigentlich bei den letzten großen Ereignissen, die Amnesty kritisch beobachtet hat, ist das Thema menschenrechtswidrige Zwangsräumungen ein Thema. Das heißt, dass Menschen aus ihren Wohnungen, aus ihren Wohnplätzen vertrieben werden, ohne dass die internationalen Standards eingehalten werden. Internationale Standards heißt, sie müssen vorher rechtzeitig informiert werden. Sie müssen die Chance haben, sich rechtlich zur Wehr zu setzen, ihre Meinung zu sagen. Sie müssen gefragt werden. Und es muss auch dafür gesorgt sein, dass sie nachher eine Chance haben, wieder menschenwürdige Unterkünfte zu bekommen. Das war in Fällen auch in Rio nicht der Fall. Es wurden Familien zwangsgeräumt in der Via Autodromo in der Nähe des Olympischen Parks. Da musste Platz geschaffen werden für die Infrastruktur der Olympischen Spiele. 600 Familien sind da geräumt worden. Und dabei wurden die internationalen Menschenrechtsstandards nicht eingehalten. Als die sich dann zu einer friedlichen Demonstration versammelt haben, ja, da ist sogar diese Demonstration noch von der Stadtwache gewaltsam angegriffen worden. Naja, und außerdem gibt es auch restriktive Gesetze. Da hat also den Anlass der Spiele auch genutzt, von Seiten des Gesetzgebers des brasilianischen Gesetze zu erlassen, die tief in die Meinungs- und in die Versammlungsfreiheit eingreifen. Ich habe ja schon 2014 einmal in unserer Radiosendung über Brasilien und die Menschenrechtslage berichtet. Damals war die Fußball-WM der Anlass. Damals habe ich auch berichtet von einem Antiterrorgesetz, was damals gedroht hat. Ein sehr vage formuliertes Antiterrorgesetz. Ein Gesetz, das nach Meinung von Amnesty so schwammig formuliert ist, dass man es auch gut gegen soziale Bewegungen und gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten richten kann. Damals gab es scharfe Kritik an dem Gesetz und das Antiterrorgesetz wurde damals nicht beschlossen. Jetzt im März 2016 wurde es beschlossen und als Grund wurden eben angeführt die Olympischen Spiele in Rio. Zudem gibt es auch noch das sogenannte allgemeine Gesetz der Olympischen Spiele, also eine Art Sondergesetz für die Olympischen Spiele. Das ist im Mai 2016 in Kraft getreten. Und auch dieses allgemeine Gesetz für die Olympischen Spiele schränkt die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit ein und könnte nach Meinung von Amnesty die internationalen Menschenrechtsstandards verletzen.
Okay. Ja, die Olympischen Spiele stehen ja angeblich für Frieden und Verständigung. Aber für die Menschenrechte in Brasilien sind sie offenbar keine gute Sache. Bietet Amnesty International Möglichkeiten, seine Stimme dagegen zu erheben?
Ja, das Hauptthema von Amnesty ist eben die Polizeigewalt. Wir haben da eh drüber gesprochen, ausführlich. Dazu gibt es weltweit Amnesty-Aktionen. Amnesty in Brasilien zum Beispiel hat eine aufsehenerregende Aktion gemacht. Amnesty Brasilien hat 40 schwarze Leichensäcke vor dem Büro des Organisationskomitees platziert. Warum 40? Das ist die Zahl der Toten im Mai durch Polizeieinsätze in Rio. Mhm. Zudem gibt es auch noch Online-Aktionen. Aufmerksam machen möchte ich besonders auf eine Aktion der Schweizer Sektion, also der Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz. Die findet man auf www.amnesty.ch und da kann man an einer Petition sich beteiligen, die vielen Forderungen, die Amnesty hat, an die Behörden in Brasilien in Bezug auf Polizisten besser schulen, konsequentes Vorgehen, wenn es zu Tötungen und Vorfällen kommt, dass das auch wirklich aufgearbeitet wird, dass Täter auch bestraft werden, mhm, und so weiter und so fort. Ja, einfach eine Strategie gegen die Gewalt zu entwickeln, dass man diese Forderungen da auch unterstützen kann.
Gut, dann danke ich dir für das Interview.
Bitte gerne.
Willkommen zurück bei Amnesty informiert, der monatlichen Sendung für die Menschenrechte. Wir haben jetzt ein sehr langes Interview gehört mit Martin Walter über die Sicherheitslage in Brasilien zu Zeiten der Olympischen Spiele und auch über das Vorfeld der Olympischen Spiele, zum Beispiel wie das bei den Fußball-Weltmeisterschaften und den Panamerikanischen Spielen war. Das lässt leider nicht wahnsinnig Gutes für die Menschenrechte hoffen. Wir werden sehen, wie es diesmal ausgeht. Für den Schluss der Sendung haben wir noch unseren beliebten Blog
Aktuelles,
indem wir uns heute ausschließlich mit der Türkei befassen, aus aktuellen Gründen. Und zwar würde ich gerne einen längeren Text zur Türkei von Amnesty International vorlesen. Am 15. und 16. Juli unternahmen Teile des türkischen Militärs einen Putschversuch. In Ankara und Istanbul kam es zu blutigen Auseinandersetzungen. Den Putschisten standen Polizisten sowie von der Regierung mobilisierte Zivilisten gegenüber. Bei den Kämpfen kamen 261 Menschen ums Leben. Die türkische Regierung beschuldigt den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen, er sei der Drahtzieher dieses Putschversuches. Gülen selbst bestreitet das und hat sich von dem Putschversuch distanziert. Die Türkei hat schon ihre Erfahrungen mit Militärputschen. So leiden die Menschen in der Türkei bis heute unter den Folgen des Militärputsches vom 12. September 1980. Auf diesen Militärputsch hatten 3 Jahre einer repressiven Militärherrschaft gefolgt. Dabei wurden Hunderttausende willkürlich in Haft genommen, viele wurden gefoltert und außergerichtlich hingerichtet. Auch Todesurteile wurden verhängt. 50 Menschen sind damals hingerichtet worden. Zu Massenverhaftungen kommt es auch jetzt. Aber sie sind gegen die Putschisten sowie viele andere Türkinnen und Türken gerichtet. Mehr als 10.000 Menschen wurden seit dem Militärputsch am 15. und 16. Juli inhaftiert. Zudem wurden tausende Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte abgesetzt sowie Beamtinnen und Beamte suspendiert. Reisepässe wurden eingezogen und Universitätsangehörigen wird die Ausreise verweigert. Auch kam es zu Attacken auf mutmaßliche Unterstützerinnen und Unterstützer des Predigers Gülen, auf religiöse Minderheiten und andere säkuläre oder kritische Gruppen durch regierungsfreundliche Mobs. Am 23. Juli verkündete die türkische Regierung die erste Verfügung unter dem neu ausgerufenen Ausnahmezustand. Demnach können Gefangene nun nicht mehr nur wie bisher 4 Tage ohne Anklage in Haft gehalten werden, sondern ganze 30 Tage lang. Inhaftierte sind damit einer erhöhten Gefahr von Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt. Zudem dürfen Beamtinnen und Beamte nun Treffen zwischen Untersuchungshäftlingen und deren Rechtsbeiständen beobachten oder gar aufzeichnen. Und Inhaftierten wurden Einschränkungen bei der Wahl eines Rechtsbeistandes auferlegt. All dies bedroht das Recht auf ein faires Verfahren noch weiter. Amnesty International sind mehrere Berichte zugegangen, nach denen Personen an inoffiziellen Orten wie Sporteinrichtungen und einem Stall festgehalten werden. Einige Häftlinge, darunter auch mindestens 3 Richter, wurden in den Fluren von Gerichtsgebäuden festgehalten. Die Organisation hat mit Rechtsbeiständen, Ärztinnen und Ärzten sowie mit einer in der Hafteinrichtung beschäftigten Person über die Haftbedingungen gesprochen. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die aus Sicherheitsgründen natürlich anonym bleiben möchten, berichten über Folter und andere Formen der Misshandlungen an Häftlingen, insbesondere in der Sporthalle der Polizeizentrale in Ankara sowie in der Baskent-Sporthalle in Ankara und den zugehörigen Reitstellen. Diesen Berichten zufolge zwingt die Polizei Gefangenen dazu, in Stresspositionen zu verharren, beleidigt und bedroht sie und verweigert ihnen Essen, Wasser sowie medizinische Versorgung. Zudem wurden auch einige Gefangene brutal geschlagen und misshandelt, in einigen Fällen auch sexuell genötigt und vergewaltigt. 2 Rechtsbeistände, die Gefangene in Ankara vertreten, gaben gegenüber Amnesty International an, dass Häftlinge gesehen hätten, wie hochrangige Militäroffiziere im Gewahrsam von Polizeikräften mit einem Knüppel oder mit Fingern vergewaltigt wurden. Eine in der Sporthalle der Polizeizentrale in Ankara beschäftigte Person berichtete über einen Gefangenen, der schwere Verletzungen und eine Schwellung am Kopf aufwies, was darauf schließen lässt, dass er geschlagen wurde. Der Gefangene soll nicht mehr in der Lage gewesen sein, gerade zu stehen oder seine Augen zu fokussieren und verlor schließlich das Bewusstsein. Während manchen Inhaftierten eine begrenzte medizinische Versorgung gewährt wurde, verweigerte die Polizei diesen Gefangenen offenbar trotz seiner schweren Verletzungen die dringende benötigte Behandlung. Ein Polizeiarzt soll gesagt haben, lass ihn sterben, wir sagen einfach, dass er schon tot hier ankam. Entschuldigung. Die in der Sporthalle in der Polizeizentrale in Ankara beschäftigten Personen sagten zudem aus, dass dort 650 bis 800 Soldaten festgehalten werden, von denen mindestens 300 Anzeichen von Misshandlungen aufweisen, darunter Prellungen, Schnitte oder Knochenbrüche. Etwa 40 Personen sind so schwer verletzt, dass sie nicht laufen können. Und 2 Personen können nicht aufrecht stehen. Eine Frau, die dort in einer separaten Einrichtung untergebracht war, wies Prellungen im Gesicht und am Oberkörper auf. Polizeikräfte sollen Bemerkungen gemacht haben, die darauf schließen lassen, dass sie für Schläge verantwortlich waren und dass Gefangene geschlagen wurden, um sie zum Sprechen zu bringen. Im Allgemeinen scheint es, als würden die inhaftierten hochrangigen Militäroffiziere am schlimmsten behandelt. Die Personen, mit denen Amnesty International gesprochen hat, sagten außerdem, dass Häftlinge ihnen gegenüber angegeben hatten, die Polizei würde ihnen bis zu 3 Tage lang kein Essen und kein Wasser geben. Amnesty International sprach mit mehr als 10 Rechtsbeiständen in Ankara und Istanbul, die sich zu den Haftbedingungen ihrer Mandantinnen und Mandanten äußerten. Die Berichte der Rechtsbeistände waren verblüffend ähnlich. Sie sagten alle, dass die Inhaftierten in den meisten Fällen 4 Tage lang oder länger von der Polizei in Untersuchungshaft gehalten wurden. Nur mit wenigen Ausnahmen waren ihre Mandantinnen und Mandanten während dieser Zeit ohne Kontakt zur Außenwelt inhaftiert, Sie konnten also ihre Familie nicht über ihren Verbleib informieren. Auch hatten sie keinen Zugang zu ihrem Rechtsbeistand. In den meisten Fällen durften sie sich erst kurz vor dem Gerichtsverfahren oder dem Verhör bei der Staatsanwaltschaft treffen. Amnesty International sprach mit den Verwandten eines hochrangigen Militäroffiziers, der in Ankara festgehalten wird. Dieser gab an, dass die Familie am 16. Juli über ein Mobiltelefon mit dem Inhaftierten sprechen konnte. Das Handy wurde dann jedoch von der Polizei konfisziert. Seither habe die Familie des Gefangenen nichts mehr von ihm gehört. Einige Familienangehörige gingen wiederholt zu verschiedenen Hafteinrichtungen in Ankara, wurden jedoch überall mit der Behauptung abgewiesen, ihr Verwandter sei dort nicht inhaftiert. Der Gefangene hatte zudem bisher keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand. Eine solche Behandlung kommt dem Verschwindenlassen gleich. Dabei handelt es sich um ein völkerrechtliches Verbrechen, da Gefangenen in dieser Situation der Rechtsschutz entzogen wird und sie von der Außenwelt abgeschnitten sind. Gefangene sind demnach einer hohen Gefahr ausgesetzt, gefoltert oder sogar außergerichtlich hingerichtet zu werden. Laut Angaben der Rechtsbeistände wurden in den meisten Fällen weder sie noch die Inhaftierten über die genauen Anklage informiert, auch nicht im Anklageprotokoll oder vor Gericht. Dementsprechend war es sehr schwierig, eine wirkungsvolle Verteidigung vorzubereiten. Inhaftierte Soldatinnen und Soldaten wurden in großen Gruppen vor Gericht gestellt, manchmal bestehend aus 20 bis 25 Personen. Nur eine Mandantin der Rechtsbeistände, mit denen Amnesty International gesprochen hat, durfte ihre Anwältin selbst aussuchen. Berichten zufolge durften Gefangene nicht von privaten Rechtsbeiständen vertreten werden, sondern wurden im Rahmen der Prozesskostenhilfe einem Rechtsbeistand der Anwaltskammer zugewiesen. Sie hatten nur eingeschränkten Zugang zu ihren Rechtsbeiständen. Die Rechtsbeistände durften eigenen Angaben zufolge nach in den Anhörungen nicht mit ihren Mandantinnen und Mandanten sprechen, bevor sie in Untersuchungshaft genommen wurden. Hierbei handelt es sich um schwere Verstöße gegen das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren, welches sowohl in der türkischen Gesetzgebung als auch im Völkerrecht verankert ist. Informationen von Rechtsbeiständen deuten darauf hin, dass zahlreiche Häftlinge willkürlich festgehalten werden. Die Anwältinnen und Anwälte gaben an, dass in den meisten Fällen keine stichhaltigen Beweise gegen ihre Mandantinnen und Mandanten vor Gericht vorgelegt wurden. Auch seien in den anfänglichen Anhörungen keine zulässigen Gründe für eine Untersuchungshaft vorgebracht worden. Stattdessen hätten die zuständigen Richterinnen und Richter Untersuchungshaft für alle Soldatinnen und Soldaten angeordnet, die am Abend des Putschversuches ihre Kaserne verlassen hatten. Ganz gleich aus welchem Grund. In einem Fall wurde einer Angeklagten vor Gericht keine einzige Frage gestellt. In einigen Fällen stellten Richterinnen und Richter irrelevante Fragen. Sie sollen einzig und allein darauf abzielen, eine Verbindung zwischen dem Angeklagten und Fethullah Gülen oder ihm nahestehenden Einrichtungen nachzuweisen. Die Rechtsbeistände sagten Amnesty International, dass ihre Mandantinnen und Mandanten auch dann in Untersuchungshaft genommen wurden, wenn keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestand, obwohl dies eine rechtliche Voraussetzung für eine solche Inhaftierung sind. Amnesty International fordert den Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter auf, der Türkei einen Besuch abzustatten, um die Haftbedingungen zu prüfen. Die Türkei hat als Mitglied des Europarats die Pflicht, mit diesem Ausschuss zusammenzuarbeiten. Der Ausschuss zur Verhütung von Folter ist das einzige unabhängige Organ, das die Befugnis hat, kurzfristig und zu jeder Zeit alle Hafteinrichtungen der Türkei zu überprüfen. Der türkische Menschenrechtsrat, der befugt war, Haftbedingungen in der Türkei zu prüfen, wurde ja im April 2016 abgeschafft. Nicht abschaffen, sondern möglicherweise wieder einführen, möchte die türkische Regierung die Todesstrafe. Dazu könnte es ein Referendum geben. Die Wiedereinführung würde gegen alle Vereinbarungen verstoßen, die Türkei auf internationaler Ebene und mit der EU getroffen hat. Ganz konkret gegen das Protokoll 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wenn Sie was tun möchten, es gibt eine Aktion von Amnesty International Deutschland dazu, die findet man auf www.amnesty.de. Einfach eingeben und dort findet man sie, glaube ich, recht übersichtlich. Yeah. Das war Amnesty informiert, die monatliche Sendung für die Menschenrechte. Da die Sendung wiederholt wird, möchte ich kurz sagen, dass heute der 8.8.2016 ist. Unsere Sendung wird wiederholt hier auf Radio Froh noch einmal und im freien Radio Freistadt und aus dem Radio Dreiecksland und in noch ein, zwei weiteren Sendern, wenn wir Glück haben und die Sendung übernommen wird. Außerdem möchte ich einen Veranstaltungshinweis geben. Wir haben von SOS Menschenrechte eine Veranstaltung angeboten bekommen. Ich lese einfach vor, was sie uns schreiben. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, Freundinnen und Freunde und Interessierte, ich möchte Sie hiermit auf unsere Menschenrechts Summer School aufmerksam machen. SOS Menschenrechte und Amnesty International bieten in Kooperation mit dem Gedenkort Schloss Hartheim eine Menschenrechtsausbildung an, die sich speziell an Multiplikatorinnen, also an Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen etc. richtet. Theorie, aber vor allen Dingen Anwendungsbeispiele für den Unterricht bzw. für Gruppenarbeiten stehen dabei im Mittelpunkt. Und zwar ist das vom 23. August bis 26. August, jeweils von 9 bis 12 und von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Kosten für die Teilnahme liegen bei 20 Euro pro Person und Tag, bei 65 Euro für alle 4 Tage. Es gibt einen Frühbucherbonus, der ist aber schon vorbei, das hätte ich jetzt nicht vorlesen müssen. Anmeldungen und Rückfragen unter der E-Mail-Adresse standup, also so wie aufstehen auf Englisch, standup@sos.at. Alle Informationen auch auf www.schloss-hartheim.at. Und weil ich schon am Internetadressen durchsagen bin, wiederhole ich einmal unsere www.amnesty-linz.at. Dann nochmal die Adresse von der Amnesty Schweiz, wenn Sie sich bei der Aktion für Brasilien, für die Menschenrechte in Brasilien beteiligen möchten, www.amnesty.ch. Und wenn Sie sich bei Aktionen für die Menschenrechte in der Türkei beteiligen möchten, ist die Amnesty-Seite von Deutschland zuständig diesmal und das ist www.amnesty.de. Sehr überraschend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, e é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar.